Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Deutschland, die sie es ihm anbieten. Ich habe selbst in Magdeburg studiert und bin eine der letzten Diplome, also die letzten meiner Art. Und ja, vier Jahre Vollzeitstudium und dann kann man so ziemlich einigermaßen die Gebärdensprache und das übersetzen. Und so nach 7 Jahren kann man dann sagen, okay, die Dame hat mal das bestanden, die kann das einigermaßen flüssig, sagt man so in der Regel. Die Sprachgänger, ja, das ist eine Dolmetschfirma, in der ich angestellt bin, die eben in Berlin, Brandenburg tätig ist. Und je nachdem, wo die Kunden mich haben möchten, fahre ich halt hin. Ja.
Zum Beispiel nach Leipzig.
Zum Beispiel nach Leipzig. Aber hier bin ich ja jetzt nicht als Übersetzerin, sondern nur als, also nur als Podiumsteilnehmerin.
Wie lange braucht man, um Gebärden gut genug zu lernen, um eine Unterhaltung einigermaßen flüssig zu führen, über, was weiß ich, Fragen nach dem Weg hinaus?
Also generell sagt man so 2 Jahre ungefähr, dann kann man sich flüssig unterhalten, also über den Smalltalk hinaus, braucht dann natürlich auch den privaten Kontakt, also nicht nur einmal die Woche zum Gebärdensprachkurs gehen, sondern dann wirklich auch den Kontakt suchen im Gehörlosenzentrum, sich mit Gehörlosen treffen, sich mit denen unterhalten und dann geht das relativ schnell eigentlich. Je nachdem, wie sehr man Talent hat, wie sehr man Interesse daran hat und wie schnell man lernt selber.
Ich habe mit Überraschung erfahren, als ich an dem Film gearbeitet habe, im Marketing, dass Gebärden gar keine internationale Sprache sind, sondern dass es da regionale Unterschiede gibt. Das heißt, die Gebärden, die wir jetzt in dem Film sehen konnten, sind gar nicht die, die Sie gelernt haben.
Das ist richtig. Es gibt, also gerade hier in Deutschland gibt es eben die deutsche Gebärdensprache, auch anerkannt seit 2002 gesetzlich als eigenständige, vollständige Sprache. Also alle Gebärdensprachen sind eigenständige Sprachen. Und so hat sich jedes Land eben seine eigene entwickelt. Es gibt manchmal Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel sind die amerikanische und die deutsche, die französische ein bisschen ähnlich. Dafür die britische und die australische. Hängt so ein bisschen mit dem Kolonialismus zusammen, damals in der Zeit. Es gibt allerdings auch sowas wie das Esperanto der Gebärdensprache. Das ist International Sign. Das heißt nicht Sign Language, sondern nur Sign. Das ist so die... Ja, eine Kommunikationsform auf einer etwas internationaleren Ebene. Also ich meine, es gibt ja Gebärden, die kennt man aus, auch die wir Hörenden auch benutzen, zum Beispiel trinken oder schlafen. Die sind halt relativ gleich überall. Also oder ob das Haus jetzt so aussieht oder so aussieht, ist eigentlich egal. Und deswegen können sich Gehörlose untereinander auch relativ schnell verständigen, wenn sie aus verschiedenen Ländern kommen. Also Gehörlose, die das, den Silent Voice Film sehen, würden vielleicht ungefähr erahnen können, was gebärdet wird. Wo wir Hörenden einfach das Problem haben, wenn wir als Deutsche jetzt nach Japan fahren, die Sprache nicht können, haben wir ein Problem. Gehörlose gehen hin, treffen den nächsten Gehörlosen. Taub, okay, super, alles klar, passt.
Ja. Wie realistisch ist denn der Umstand Gehörlosigkeit in dem Film dargestellt? Sind die Figuren und Situationen glaubwürdig geschildert?
Ja, also ich denke schon, gerade das gehänselt werden, dass mit den Hörgeräten, also dass das Kind trotzdem Hörgeräte trägt, obwohl es eigentlich taub ist, dass sie damit gehänselt wird, dass sie selbst auch spricht, ist es relativ realistisch. Es gibt taube Menschen, die möchten nicht sprechen, weil sie ihre eigene Stimme nicht hören können und nicht kontrollieren können. Das heißt aber nicht, dass sie stumm sind, sondern sie haben trotzdem, also sie können in der Regel sprechen. Und das ist schon recht realistisch dargestellt. Also auch der Leidensweg des Mädchens ist schon sehr ja realistisch und gut auch recherchiert.
Ich hatte es ja eingangs schon erzählt. Also während der Vorführung des Films unter Schülern habe ich selbst etwas erlebt, was ich relativ verstörend fand. In der Szene, in der Shoko sich der Klasse vorstellt, was ich ja erzählt hatte, da ahmt Shoya ihren Sprachsingsang nach. Ne? Wie gesagt, das Mädchen kann ja die eigene Stimme nicht hören und es hört sich eben komisch an. In diesem Klassenraum, also die meisten Schüler haben an dieser Stelle irgendwie aus vollem Herzen gelacht. Also die fanden das wirklich, wirklich urkomisch und genauso wie eben die Figuren da in dem Film. Das war ja dann auch der Aufhänger für das Hänseln von dem Jungen, von Shoyo. Also mir ging diese Stelle irgendwie, also das da in diesem Klassenraum tatsächlich live zu sehen, durch Mark und Bein. Ist der Film an dieser Stelle zu realistisch?
Nein, ich denke schon, das ist gut dargestellt, was im Klassenzimmer passieren kann. Also ich dolmetsche selber an einer Schule, wo ein tauber Junge in einer Integrationsklasse ist. Er selber spricht nicht und ist da jetzt relativ gut akzeptiert. An der anderen Schule, an der er vorher war, wurde er wirklich auch gehänselt. Und das kann wirklich so weit gehen, dass taube Menschen sich sehr verschließen und sich sehr zurückziehen und dann gar nicht mehr sprechen, weil sie dann denken, ja, ich werde eh nur gehänselt und die machen mich nach oder die ärgern mich dadurch, dass ich so komisch klinge und verstecken sich dann ganz extrem und verschließen sich auch, und das kann bis zu einer Depression oder Selbstmord führen, ja. So schlimm kann es werden.
Ja, das Thema Selbstmord wird in dem Film ja auch noch thematisiert. Ja, Frau Baumgart, wie viele kulturelle Nuancen stecken eigentlich in diesem Film, die man auf den ersten Film gar nicht sieht, die aber bei der Übersetzung beziehungsweise Übertragung in die deutsche Sprache beachtet werden müssen?
Schon recht viele. Also es ist halt auf jeden Fall sehr vielschichtig dargestellt, würde ich sagen. Also die Figuren sind sehr vielschichtig dargestellt. Es gibt einerseits halt, wie Sie schon gesagt haben, Shoya, der Shoko einfach hänselt, weil er sie auch nicht versteht in erster Linie und auch irgendwie sich nicht die Mühe macht, sie zu verstehen. Es gibt ja auch im Laufe des Films am Anfang eine Szene, wo es eine Lehrerin gibt, die den Kindern Gebärdensprache beibringen möchte. Und die Kinder haben vorher immer mit Shoko über ein Heft kommuniziert, in das sie halt reingeschrieben haben. Und die sind alle dem nicht so offen. Also die sagen dann auch so, warum, wir können doch auch weiter in das Heft schreiben und so. Und also ich glaube, die Nuancen sind halt insofern vertreten, dass es halt unterschiedliche Charaktere gibt, die sehr unterschiedlich damit umgehen. Shoya ist halt derjenige, der sie ja offen hänselt. Dann gibt es noch Miki, die immer nur zusieht, die jetzt nicht sich aktiv dran beteiligt und zwischendurch auch mal sagt, oh, hör mal auf damit, das ist komisch und du bist gemein, Shoya und so. Aber sie sagt auch nie irgendwie was, also sie setzt sich nie wirklich für Shoko ein. So. Oder es gibt eben auch Naoka, die dann auch mit Shoya an einem Strang zieht und aktiv mithänselt. Und das tut im Endeffekt dann auch die ganze Klasse. Also es ist bis auf ein Mädchen niemand dabei, der sich da irgendwie für Shoko einsetzt. Und was dann ja auch im Endeffekt dazu führt, dass sie dann die Schule wechselt, weil sie da halt so krass unter Druck gesetzt wird. Und das ist halt, also wie die Leute damit umgehen oder die Charaktere, das ist schon sehr interessant, würde ich sagen. Also das sind unterschiedlichste Beweggründe. In erster Linie liegt es daran, dass halt die meisten nicht in der Lage sind, Shoko zu verstehen. Und deswegen aber auch irgendwie, also als Kinder halt sehr naiv sind und auch gar nicht irgendwie versuchen, das mal anzugehen. Und das ist natürlich ein Problem. Und aber wie die damit umgehen, ist sehr unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, so ja das Wichtigste, dass die halt wirklich sehr unterschiedlich damit umgehen. Das ist auch wirklich, glaube ich, sehr realistisch dargestellt. Genau.
Mhm. Gab es irgendwie eine besondere Szene, die irgendwie eine größere Herausforderung war? Entweder bei der Übersetzung aus dem Japanischen oder eine Übersetzung aus der Gebärdensprache?
Ja, also es gab immer wieder Szenen, wo auch Shoya sich mit Shoko verständigt über Gebärdensprache, wo es immer ganz wichtig war, dass man halt, also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo...
Also zur Erklärung, der Junge dann eben seinen eigenen Lebensweg weitermacht und langsam sein Gewissen ihn plagt, lernt er selbst Gebärdensprache, damit ganz er gewappnet genau. ist für den Tag, an dem er ihr wieder gegenübersteht, und dann möchte er mit ihr in der Lage sein, auf ihrer Ebene zu kommunizieren, darum lernt er diese Gebärdensprache.
Richtig, genau, also er dreht sich ja wirklich komplett und wird von einem sehr extrovertierten und frechen Jungen zu einem introvertierten Jungen, der dann tatsächlich auch Gebärdensprache lernt, und sie begegnen sich dann ja wieder und reden dann halt auch, also sie kommunizieren über Gebärdensprache miteinander, und da war es dann halt auch wichtig, dass man irgendwie die Bedeutung, die sich in den Gesten widerspiegelt, auch so ein bisschen mit auf die Sprache überträgt, würde ich sagen. So, weil zum Beispiel sagt Shoko, sie hätte denselben Gedanken, und dass dann halt man, dass man so, das so ein bisschen trifft irgendwie, wenn das dann übersetzt wird. Also es wird halt nicht direkt, es wird halt von der, von Shokos Schwester halt so ein bisschen mit so ein bisschen Abstand halt übersetzt quasi. Und dann gibt's noch eine andere Szene, das war auch, glaube ich, die kontroverseste Szene in Anführungsstrichen, war halt die, ohne jetzt jemanden zu spoilern, wo Shoko und Shoya sich rein zufällig begegnen, und Shoko Shoya unbedingt was sagen möchte. Und sie sagt halt, also sie versucht es halt durch ihre Stimme auszudrücken. Und das Problem ist, dass Shoya sie nicht versteht. Und sie total missversteht auch.
Also ich habe da was vorbereitet.
Ja, das ist sehr gut.
Also wir können die Szene jetzt nicht mit Ton sehen. Ich habe das mit Untertiteln gescreenshottet und die können wir jetzt hier auf dem Monitor sehen. Mhm. Das ist also die Begegnung. Da sieht man tatsächlich, dass er schon in der Lage ist, Gebärdensprache anzuwenden und mit ihr halt zu sprechen. Genau. Das ist diese Zufallsbegegnung. Er sagt ihr halt, dass er zum Bäcker gehen will. Und das ist jetzt in den Untertiteln in Klammern gesetzt, wenn sie das spricht und wenn es eben nicht sehr deutlich zu verstehen ist.
Genau.
Also auf die Weise wird halt in den Untertiteln deutlich gemacht, dass es eben nicht die normale deutliche Sprache ist.
Ja.
Und sie antwortet ihm sprechend. Er hat also die Frage gebärdet und sie antwortet sprechend.
Genau.
Und das geht ihm zu schnell. Er versteht sie immer noch nicht. Und macht ihr halt klar, ne, mach das bitte in Zeichensprache. Sie fragt ihn, ob ihre Stimme komisch ist. Er bejaht.
Sehr sensibel.
Ja, entschuldigt sich dann aber auch gleich bei ihr.
Das stimmt,
genau. Nee, ist es völlig okay. Mhm. Und ist dann aber von dieser Situation so mitgenommen, dass er sagt, okay, dann fahre ich jetzt mal lieber weg. Sie hält ihn auf und überreicht ihm ein Geschenk.
Genau.
Über das er sich ein bisschen wundert.
Weil er nicht weiß, was sie damit sagen will, genau. Und was es überhaupt ist.
Und dann sagt sie etwas.
Richtig.
Was gesprochen klingt wie Love You. Aber er versteht sie nicht. Sie wiederholt es. Und er versteht es immer noch nicht. Und sie wiederholt es ein drittes Mal. Er kann es nicht einordnen. Für ihn hat es sich wie Mond angehört.
Der Mond ist schön, genau.
Und sie läuft weg.
Ja.
Und er bleibt ratlos zurück.
Ganz genau.
Ja, und...
Also, diese Szene war, glaube ich, mit am schwierigsten, weil... also im Manga, wer den Manga vielleicht gelesen hat, weiß, dass es im Manga anders gelöst ist. Warum haben wir das nicht genauso gemacht wie im Manga? Im Manga sagt sie, ich mag dich. Und daraus wurde dann Mondlicht. Eine schöne Idee. Ich fand es aber im Kontext, also so wie der Film dargestellt ist, wird sehr schnell klar, dass sie für ihn mehr empfindet als nur Freundschaft. Und ich fand in dem Fall, ich mag dich, fand das, also das ist einfach das noch nicht stark genug ausdrückt, auch wenn die Japaner ja sehr zurückhaltend sind in der Hinsicht und das auch schon ein großer Schritt ist, das zu sagen. Aber ich habe mich dann entschieden, im Endeffekt das auf Englisch zu machen und love you, und dann ist es halt so ein bisschen moon und dann dadurch, genau, missversteht er sie halt, denkt, sie meint den Mond und man ist auch schön, weil dann noch der Mond so im Hintergrund zu sehen ist, genau. Und so kam das halt zustande, dass wir das so gelöst haben.
Okay. Ja. Wir waren schon bei den Untertiteln. Dabei kann ich noch erzählen, dass wir auf der DVD auch eine Untertitelspur mit gehörlosen Untertiteln gemacht haben. Die unterscheiden sich von den normalen Untertiteln, weil die viel mehr Informationen enthalten. Da sind dann zum Beispiel auch Geräusche im Text wiedergegeben. Das ist jetzt kurz nach dieser Szene, die wir eben gerade hatten. Sie geht halt direkt nach Hause und erzählt ihrer Schwester davon, was ihr da gerade passiert ist. Ne, da hört das Handy vibrieren, das ist halt in dem Film normal zu hören, aber im Untertitel muss es halt besonders kenntlich gemacht werden, weil man es im Bild überhaupt nicht sieht. Man sieht ihr Handy nicht. Und ja, Shoko liegt da halt auf dem Bett und tippt selbst in ihr Handy rein. Und Schwesterchen ist überrascht und jedes Mal, wenn halt die SMS beziehungsweise die WhatsApp oder was auch immer für eine Technik da benutzt wird, halt die Nachricht übermittelt, dann wird halt das durch das vibrierende Handy angezeigt. Ja, und die Unterschiede in den Untertiteln, jetzt habe ich die gleiche Szene, die wir eben gerade gesehen haben, nochmal mit Screenshots festgehalten. Jetzt sieht man, wie sich die Untertitel unterscheiden. Wo dann eben auch Stimmverhalten mit in der Beschreibung der Untertitel drinsteht. Hier steht dann zum Beispiel nicht mehr, was sie weiterredet, sondern einfach nur der Umstand, dass sie weiterredet, während er seine Rückfrage stellt. Und da werden dann eben auch, ja, wie gesagt, andere Informationen eingebaut. Was man an dieser Szene auch merkt, dass auch so Nebengeräusche wie also das, was man im Synchrongeschäft wohl Laute nennt.
Richtig.
Das wird dann eben auch in den Untertiteln wiedergegeben. Das ist in den normalen hörenden Untertiteln halt gar nicht mit drin, weil es ja selbst wenn's das japanische Original wäre mit eben dem deutschen Untertitel, würde man dieses fragende Geräusch ja trotzdem richtig interpretieren. Es müsste ja im Untertitel nicht nochmal extra wiederholt werden.
Richtig.
Und auch die Szene mit der Übersetzung mit dem Mond ist ein kleines bisschen anders. Hier sehen wir zum Beispiel, dass da gar nicht das Wort, das sie versucht hat zu sagen, in den Untertiteln wiedergegeben wird, sondern eher, was es lautmalerisch war. Das zeigt auch, dass diese Untertitel auf eine völlig andere Art und Weise entstanden sind als die normalen Untertitel. Die werden nämlich anhand der Übersetzung angefertigt. Ja. Der Übersetzung, aus der auch das Dialogbuch gemacht wird. Aber die gehörlosen Untertitel, die werden von dem Synchronstudio von einer anderen Person gemacht, aufgrund der schon geschehenen Synchronisation. Da wird gar nicht mehr mit dem Buch gearbeitet, sondern da wird tatsächlich nur noch anhand der deutschen Übersetzung gearbeitet und dann das entsprechend angepasst. Und ja, hier sieht man dann auch, warum er Moon verstanden hat, weil es eben in etwa so klingt, was sie sagt. Ja, und dann geht sie weg. Hier habe ich dann noch ein paar direkte Gegenüberstellungen der beiden unterschiedlichen Untertitelspuren. Hier haben wir eben eine Stelle, die ist in der normalen Version eben gar nicht mit Untertitel versehen. Da gibt es dann eben nur dieses Hä in der gehörlosen Spur. Ja. Ja. Achso, bevor wir zu Fragen aus dem Publikum kommen, habe ich noch eine. Und zwar, in dem Film, der Shoko wird von einer sprechenden Synchron, also auch hörenden Synchronsprecherin gesprochen. Wie kam das? Wie setzt man sich das? Wie setzt man das um? Wie haben sich Sprecherin und Dialogregisseurin darauf vorbereitet? Und ja, wie ist es zu bewerten, dass eine hörende Sprecherin so eine Rolle spricht?
Also die Sprecherin, die Shoko spricht, ist Jill Schulz. Und das kam, also ich habe einfach allgemein überlegt, wie wäre die Besetzung so am passendsten, wie könnte man es umsetzen, und bin dann halt auf Jill gestoßen, die ich auch unglaublich toll finde, als Kollegin. Und ich habe mir tatsächlich, also normalerweise ist es beim Synchron so, dass man halt je nach Take-Anzahl gebucht wird, und wenn die Take-Anzahl besonders hoch ist, desto höher sind natürlich auch die Stunden, die man aufnehmen muss. Und wir haben uns da aber in dem Fall extra ein bisschen mehr Zeit genommen. Also wir haben mehr Stunden gebucht, einfach damit ich ihr in Ruhe erklären kann, das ist der Film, das ist die Figur. Und darauf müssen wir jetzt achten und wie setzen wir die Sprache um vor allen Dingen. Also wir haben natürlich das Original, das japanische Original als Vorlage genommen. Ich habe halt aber auch versucht, im Vorfeld mich zu informieren, wie ist es denn, wenn Gehörlose sprechen, so, dass man das halt möglichst realistisch umsetzt. Und dann versucht man einfach das, dann fängt man einfach an. Also das ist, glaube ich, das Einfachste. Es hat auch, wir waren auch schneller fertig, als ich gedacht hätte tatsächlich. Und sie hat das so großartig gemacht, dass das, dass ich da sehr schnell zufrieden war. Und das war auch einfach nur eine Findungsphase, wo sie dann viel ausprobiert hat, sich die Sätze immer wieder mal angesprochen hat und vorgesprochen hat, um eben diese Stimmlage zu finden, wie sie das anlegen will. Und dabei habe ich ihr halt so gut es geht versucht zu helfen und auch irgendwie versucht unterstützend noch, also ihr zu Rate zu stehen. Und das ja, war dann im Endeffekt das Endergebnis.
Ja, also ich muss sagen, sie hat das relativ gut hinbekommen. Also nicht relativ, sondern sie hat es gut hinbekommen. Also man hat schon das Gefühl, also ich als jemand, der die, ich sag mal, die taube Stimme kennt, fand das schon realistisch. Es ist allerdings auch ein bisschen ein Kritikpunkt, weil eben es keine taube Person oder keine schwerhörige Person war, die das selbst getan hat. Es ist ja oft so, gerade in der Behinderten-Community ist es ja in der Regel so, dass behinderte Menschen sagen, nicht über uns, ohne uns. Das heißt, wir wollen auch informiert sein, wenn es um uns geht. Da wäre die Frage, oder da wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, man setzt sich vielleicht mit einem Gehörlosenverband auseinander oder wenn man jemanden kennt. Als Hörende, Außenstehende verstehe ich das total, dass da jemand Hörendes genommen wurde, weil die einfach ausgebildete Synchronsprecher sind, die wissen, wie der Hase läuft und müssen dementsprechend nur versuchen, ihre Stimme zu modulieren. Mit tauben Personen wäre das natürlich um einiges schwerer, weil da kann man solche Nuancen sehr, oder braucht man sehr lange Zeit, bis man solche Nuancen eben rausbringt, wie es soll jetzt so klingen, dass er Mond versteht, obwohl vielleicht die Person ganz klar sprechen kann. Ich verstehe das aus beiden Sichten, aber es kann durchaus sein, dass wenn in der gehörlosen Szene das dann oder dass da mitbekommen wird, dass es eben eine hörende Person war, dass da schon die Kritik durchaus kommen kann, warum da keine taube Person genommen wurde. Wie gesagt, ich als persönliche, also als hörende Person verstehe das, weil es geht A schneller, die Leute sind ausgebildet und man kennt sich und weiß, wie es laufen muss. Wenn man eine taube Person reinmacht, man muss erstmal das Synchronsprechen an sich erklären, man muss also ganz viel noch drumherum erstmal an Aufklärungsarbeit leisten für die taube Person, die das vielleicht noch nie gemacht hat, die auch gar nicht weiß, was ein Synchronsprecher eigentlich ist, weil sie halt wirklich nur diese Untertitel kennen. Deswegen kann man das von beiden Seiten sehen, aber es ist schon eine ziemlich kontroverse Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so aus der beruflichen Sicht sehe ich das durchaus kontrovers. Als Person kann ich das durchaus verstehen.
Ja, dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Etwa eine Viertelstunde, ja, 10 Minuten. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, Fragen aus dem Publikum anzunehmen, wenn da noch dringend irgendwas offen
ist. Wenn da Interesse besteht.
Gibt's, glaube ich, nicht. Ach doch, da. Doch. Ah, da.
Jo, hi. Ich würde gerne wissen, haben Sie den zugrunde liegenden Manga gelesen, um sich ein bisschen darauf vorzubereiten?
Ja.
Der ist gut, oder?
Absolut. Sehr gut. Und ich glaube, das kann man auch empfehlen. Also wenn man den Film gesehen hat, sowieso... weil der einfach nochmal viel detailreicher das Ganze ausdrückt und beschreibt und auch die Charaktere nochmal viel detailreicher dargestellt werden und auch die Motive und so, warum die Leute so handeln, wie sie handeln, nochmal ein bisschen detaillierter dargestellt wird. Auf jeden Fall. Wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, lest ihn.
Dankeschön.
Gerne.
Ja, ich mache da mal ein bisschen Werbung für unsere Kollegen von Egmont, die den Manga rausgebracht haben, weil es lohnt sich wirklich, den Manga parallel zu lesen, weil es gibt da so ein paar erzählerische Nuancen. Es gibt in dem Film zum Beispiel die Situation, die ja über weite Strecken in dem Film passiert, dass da Figuren mit einem X über dem Gesicht dargestellt, also grafisch dargestellt werden. Da sieht man die Gesichter von denen gar nicht, keine Augen, keine Münder. Und das bedeutet etwas in diesem Film und der Manga, der macht das nochmal greifbarer und verständlicher, was das bedeutet, weil in dem Film ist es einfach nur als bildhaftes Element da
Und man kann sich denken, was es bedeutet,
ja,
aber,
natürlich,
aber
natürlich.
Es ist halt viel detaillierter erklärt.
Aber im Manga ist es halt deutlicher, genau.
Genau.
Noch was? Da hinten?
Ja, von mir mal die Frage, warum endet der Film teilweise etwas anders oder früher als der Manga? Lag das an den Zeitgründen oder hatte das einen anderen Grund? Weil der Manga ging ja, ich glaube, dann noch etwas weiter von der Geschichte. Warum kam das im Film nicht so weit vor?
Das sind Entscheidungen, die die Japaner gefällt haben, als sie den Film umgesetzt haben. Das merkt man ja auch an anderen Adaptionen von bekannten Mangas, die teilweise sehr stark abweichen von eben der Manga-Vorlage. Was da in den Köpfen vorgegangen ist, weiß ich nicht.
Okay, trotzdem danke.
Noch eine Frage? War da noch was? Ach, da!
Ah, genau.
Sorry, das konnte ich nicht sehen.
Ja, ich hätte mal noch mal eine Frage zur FSK-Einstellung, weil der Film ist ja ab 6 freigegeben, obwohl die Thematik ja auch mit Mobbing und, wie Sie auch gerade gesagt haben, mit dem stilistischen Mittel, mit diesen X'en und auch mit der Selbstmord-Thematik so behandelt wird. Wo ich jetzt fragen wollte, warum jetzt die FSK ab 6 ist.
Oh je. Okay, die FSK beurteilt, ja, seit vielen, vielen Jahren Filme anhand ihres Kataloges, den sie haben, was für Dinge in Filmen halt vorkommen oder nicht vorkommen dürfen. Und warum die nun genau zu dieser Entscheidung gekommen sind, das wissen wir im Detail dann auch nicht. Wir reichen den Film ein und kriegen dann irgendwann die Entscheidung mitgeteilt. Und in dem Fall war es halt FSK 6. Aber man muss natürlich auch sagen, dass selbst wenn es in diesem Film um Mobbing geht, die Mobbing-Situationen sind verhältnismäßig moderat für das, was man so hört, was wirklich an Schulen losgeht.
Also, ja, würde ich auch sagen. Also der Film, ich glaube, das ist so ein Film, den sollte man auch in Schulen zeigen. Einfach weil die Thematik so aktuell ist, auch immer noch, und so relevant, dass man das auf jeden Fall auch, ich finde, das sollte man auch einem jungen Publikum irgendwie mal zeigen oder unterbreiten. Und ich denke, das ist mit 6, also ich glaube, der ist ab 6 freigegeben, dass das voll im Rahmen ist, weil, also es wird natürlich über diese Thematiken gesprochen, aber das ist ja nicht besonders grafisch dargestellt oder so. Ich glaube, von daher ist es noch vertretbar, würde ich jetzt behaupten.
Ja.
Okay, danke schön.
Gerne.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, Sie haben in dem Film selbst mitgesprochen.
Das ist richtig.
Und zwar ausgerechnet das Biest, nenne ich sie mal, die Naoka.
Naoka, genau, richtig.
Warum haben Sie sich ausgerechnet die Figur ausgesucht?
Ich glaube, ja, das ist, im Endeffekt war es halt so, dass es so, also die ganze Besetzung so nach und nach zusammengekommen ist. Man hat natürlich dann auch vielleicht schon Kollegen, also wenn es an die Besetzung geht, schon Kollegen im Kopf für eine gewisse Rolle. Und dann schaut man, okay, wie würde das jetzt besonders gut miteinander harmonieren? Und so kam ich irgendwie zu Naoka, beziehungsweise sie kam zu mir in dem Fall. Und genau, und ich wusste halt, dass Naoka auf jeden Fall auch ein, ja, doch vielschichtiger Charakter ist, was man jetzt vielleicht gar nicht denkt. Sie ist halt in erster Linie super ehrlich und sagt immer, was sie denkt. Und das ist eigentlich eine, würde ich sagen, eine Charakteristik, die ich gar nicht so schlecht finde, aber sie übertreibt es, also sie treibt es natürlich übelst auf die Spitze. Und gleichzeitig gibt es dann jemanden wie die Miki, die ja auch mit zur Klasse gehört und die dann auch später wieder Teil des Films wird, die da ganz anders reagiert. Und ich finde Miki auch als Charakter schwierig. Also ich hatte Schwierigkeiten, sie zu mögen, sagen wir es mal so. Und Naoka findet halt eine Entwicklung statt. Also sie ist, wie gesagt, sehr ehrlich und irgendwann, sie reflektiert aber auch über das, was passiert ist, und kriegt auch von Shoko, die ja eine Engelsgeduld hat, unglaublich viele Chancen. Und das muss man natürlich also hoch anrechnen, dass Shoko das so handelt, wie sie es handelt im Laufe des Films. Und ja, also da findet halt eine Entwicklung statt. Von daher, ich weiß auch nicht, also die Figur kam irgendwie, also es hat sich irgendwie dann so ergeben im Laufe des Prozesses, dass diese Figur bei mir kleben geblieben ist. Aber ich habe sie sehr gern gesprochen.
Ja, cool. So, mal gucken. Ich glaube, eine Frage können wir noch. Mhm. Ja. Wenn es noch eine Frage gibt. Ja, da vorne. War hier eben noch ein Mikro? Na, dann komme ich mal nach vorne. Wenn das geht. Ja.
Danke. Inwieweit halten Sie es für, ja, sag ich mal, gelungen, das Thema Gehörlosigkeit als Mobbingopfer, als Mobbingthema zu benutzen? Ich meine, es gibt vielleicht so das ein oder andere Thema, wo ich sage, das wäre vielleicht geeigneter, um jetzt das Thema Mobbing zu thematisieren.
Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr gelungen und auch sehr aus dem Leben gegriffen. Und ich denke, es war sicherlich eine Herausforderung, sich auf ein Thema für das Mobbing zu beschränken. Dass es jetzt Gehörlosigkeit geworden ist, steht für mich eigentlich eher als Speerspitze für die gesamte Behindertengesellschaft, sag ich jetzt mal. Weil jetzt gerade auch das Thema Inklusion ganz viel läuft. Also Kinder, die behindert sind oder eingeschränkt sind, eben in normale Schulen zu bringen. Und deswegen sehe ich das gar nicht so als speziell gehörlos als Thema, sondern eher für die Behinderten generell. Und behinderte Menschen generell haben sind sehr, sehr oft Mobbing-Opfer. Und in der Hinsicht finde ich das sehr, sehr gut, dass das aufgegriffen wurde und auch sehr gut dargestellt und sehr sensibel damit umgegangen wurde. Und ich denke, solche Filme brauchen wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Und es sollte tatsächlich auch in Schulen gezeigt werden, ja, definitiv.
Das kann man ja schon als Schlusswort nehmen. Ja, also, mehr an Schulen. Dann vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Gäste hier auf dem Podium, die sich den Witterungsverhältnissen gestellt haben, um hierher zu kommen heute. Ja, und euch und Ihnen noch viel Spaß auf der Buchmesse. Wir sehen uns dann entweder bei uns am Stand oder im nächsten Jahr wieder hier auf der Bühne. Viel
Und dann
Spaß.
Sage ich auch in Gebärdensprache viel Spaß noch auf der Leipziger Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.